Vater, wir möchten dir ganz herzlich danken, dass du uns in Jesus Christus diesen wunderbaren Reichtum geschenkt hast. Und dass du uns sogar in ihm, in die Fülle hineingebracht hast, indem uns alle unsere Sünden vergeben sind. Und dass du unseren alten Menschen mit dir, Herr Jesus, mit deinem Neuen ausgetauscht hast. Dass wir in Neuheit des Lebens wandeln dürfen. Und dass wir, obwohl wir so oft in Unsicherheit leben, meinen zu leben, in dir die Sicherheit haben. In dir die Gewissheit haben. In dir die wunderbare, große Hoffnung haben. In dir eine wunderbare Zukunft. Wir haben in dir, Herr Jesus, wirklich alles. Und dafür wollen wir dir danken jetzt, dich loben und preisen und uns auch jeden Augenblick überlegen, ja, wem wir diesen wunderbaren Reichtum in Christus weitersagen können. Herr, mach du uns den Mund auf, fülle du unser Herzen, fülle du uns mit deinem Geist. Und du möchtest jetzt auch den Daniel in besonderer Weise sehen. Du möchtest ihm das Wort schenken, das ein jedes von uns braucht, dass jedes einzelne von uns heute Abend gesegnet nach Hause oder auf sein Zimmer geht. Ja. Loben und preisen und beten dich an. Amen.
Amen. Ja, ich darf heute Abend über ein wunderschönes Thema sprechen. Die Hoffnung wird nicht zu Schanden. Man hofft ja etwas oder man erwartet etwas, wenn man eine Zusage bekommen hat. Und wir haben im Wort Gottes unglaublich viele Zusagen bekommen. Eine Vielfalt von Zusagen, eine Vielfalt von Verheißungen. Und Paulus sagt, in Christus sind alle Verheißungen Ja und Amen. Alle diese Verheißungen, die ausgesprochen sind in seinem Wort, sind in Christus Ja und Amen. All das erwarten wir. Und diese Erwartung, die wird nicht zu Schanden werden. Es wird sogar so sein, dass unser Herr alle unsere Erwartungen bei weitem übertreffen wird. Davon bin ich fest davon überzeugt. Die Hoffnung ist für jeden Menschen ein ganz großer Motivator. Ohne Hoffnung sind wir eigentlich kaum lebensfähig. Die stabilisierende und stärkende Wirkung der Hoffnung wird auch im Hebräerbrief beschrieben. Wir wollen dazu lesen, Hebräer 6, die Verse 18 und 19. Hebräer 6, 18 und 19. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, das müssen wir einfach wissen, er kann nicht lügen, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung oder die vorhandene Erwartung zu ergreifen. Die sollen wir ergreifen, wir sollen daran festhalten, denn die hat einen ganz wichtigen, stabilisierenden Charakter, auch für unsere Seele. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Das heißt, die Seele ist hier angedockt ins Allerheiligste. Die Seele hat eine Verbindung ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Und da haben wir Stabilität. Das war ja bei Asaf auch so. Als er ins Heiligtum hineinging, da kam er zur Ruhe. Aus menschlicher Sicht könnte man auch sagen, dass die Hoffnung ein Lebenselixier auf unsere Seele wirkt. Die Hoffnung treibt uns an. Wer die Hoffnung verloren hat, wird apathisch und depressiv. Aus biblischer Sicht ist die Hoffnung ein Anker für die Seele und hier bekommt die Seele ihren Halt, wenn sie Hoffnung hat. Und wichtig ist, dass wir aber und diese Hoffnung in der biblischen Zusage begründen, also in dem Bereich, wo Gott uns etwas zugesagt hat, und dass wir an dem festhalten und nicht an irgendwelchen anderen Hoffnungen. Bei den Bibelübersetzern gab es immer wieder die Diskussion, ob man die Wörter im Hebräischen Tochelet und im Griechischen Elpis, ob man die nicht besser mit Erwartung anstelle mit Hoffnung übersetzen sollte. Dazu möchte ich zwei Aspekte weitergeben. Wenn eine Frau auf ein Kind hofft, dann ist sie in der Regel noch nicht schwanger und sie weiß es auch nicht, ob sie noch ein Kind bekommen wird. Das ist noch offen. Wenn eine Frau ein Kind erwartet, dann ist sie schwanger und dann wird sie auch ein Kind bekommen, wenn nicht etwas dazwischen kommt, eine Frühgeburt oder Totgeburt oder was auch immer. Also wenn es normal läuft, dann wird die Frau ein Kind bekommen. Das ist klar. Die Erwartung beinhaltet aber noch eine wesentlich höhere Zuversicht als die Hoffnung. Die biblische Erwartung beinhaltet eine noch größere Zuversicht als die Zuversicht einer schwangeren Frau, die jetzt ein Kind erwartet. Aus dieser Sicht ist das Wort Erwartung die geeignetere Übersetzung für Tochelet und Elpis. Aber ich möchte noch einen zweiten Aspekt hineinbringen. Der Begriff Erwartung enthält im Deutschen auch eine negative Komponente. So kann ich zum Beispiel sagen, ich erwarte demnächst eine große Wirtschaftskrise. Man sagt ja nicht, ich hoffe auf eine Wirtschaftskrise. Man kann Gutes oder Schlechtes erwarten, aber man hofft nicht auf etwas Schlechtes. Aus dieser Sicht ist das Wort Hoffnung die geeignetere Übersetzung für Tochelet und Elpis. Man könnte auch sagen, dass es sich hier um eine gute, freudige Erwartung handelt. Wenn ich also heute Abend über die Hoffnung spreche, dann meine ich die freudige, zuversichtliche und biblische, göttliche Erwartung. Die Erwartung, die wir zu Recht haben dürfen und an der wir festhalten dürfen, weil wir einen Gott haben, der uns viele Zusagen gemacht hat und Gott wird diese Zusagen alle erfüllen, ohne Ausnahme. Nicht jede Stelle, wo wir diese beiden Begriffe finden, Tochelet und Elpis, beinhalten auch automatisch die freudige und zuversichtliche und biblische Erwartung. Ob es sich um eine göttliche Erwartung handelt, zeigt uns immer auch der Kontext. So gibt es auch wieder göttliche Erwartungen, die natürlich nicht in Erfüllung gehen. So lesen wir zum Beispiel in Sprüche 11, Vers 7, mit dem Tod eines gottlosen Menschen geht seine Hoffnung, hier steht aber Tikva, das ist, kann man auch ein bisschen anders übersetzen, das, was er erharrt hat, das, was er auf das er geharrt hat, verloren. Und die trügerische Erwartung, Tochelet, ist verloren. Also hier geht eine Hoffnung verloren, nämlich die Hoffnung des gottlosen Menschen. Oder Apostelgeschichte 16, Vers 19, auch hier wird das griechische Wort Elpis benutzt. Als aber die Herren sahen, dass ihre Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Also die hatten die Hoffnung, dass weiterhin so gewinnträchtige Einnahmen machen können anhand dieser Wahrsagerin. Und diese Hoffnung war dann plötzlich dahin, weil ja der Apostel Paulus bei dieser Wahrsagerin den Geist ausgetrieben hat. Die biblische Erwartung, die göttliche Erwartung, ist eine Hoffnung, die nicht enttäuscht wird. Wenn wir auf das hoffen, was Gott versprochen hat, dann wird diese Hoffnung nicht enttäuscht. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber, und das werde ich heute Abend noch aufzeigen, es gibt natürlich Fälle, wo wir eine biblische Verheißung haben, und wo wir uns eine falsche Vorstellung machen, wie die Verheißung sich erfüllt. Und dann kann es sein, dass natürlich auch diese Hoffnung enttäuscht wird oder nicht erfüllt wird. Aber Gott macht es dann immer noch besser, als wir es uns vorgestellt haben. Also das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Aber das werde ich nachher noch näher erklären. Ich möchte noch etwas sagen zu dem Zusammenhang Prophetie und Hoffnung. Prophetie biblische Prophetie ist ja etwas ganz Wichtiges und gerade auch durch die Prophetie entsteht eine ganz wichtige Hoffnung, eine Hoffnung, die eben bis weit hinausreicht über den Tod hinaus. Durch die Prophetie dürfen wir auf Dinge hoffen, die wir heute nicht sehen. Das prophetische Wort hat für die Orientierung in der Endzeit eine zentrale Bedeutung. Das haben wir ja auch bei unserem Bruder Schröder hören dürfen. Wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren, diese Prophetie der Bibel. Petrus ermahnt uns ja dazu, wenn er schreibt in 2. Petrus 1, Vers 19, die bekannte Stelle: Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut darauf, ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht. Wir brauchen, solange es dunkel ist, brauchen wir diese Lampe. Und wir leben in der Endzeit und in der Endzeit ist es finster, da ist es dunkel, da brauchen wir die Lampe, damit unsere Umgebung erleuchtet wird, damit wir uns orientieren können, damit wir wissen, wie es weitergeht. Ohne Zweifel ist das prophetische Wort Gottes eben ein ganz wichtiges Licht, das unsere Zeit beleuchtet. Wenn ich an die Beachtung des prophetischen Wortes denke, dann fallen mir vor allem zwei Gruppierungen auf. Das prophetische Wort ist ja so etwas, ich sage jetzt mal, etwas Heikles, das in den einzelnen Kreisen manchmal heftige Turbulenzen auslöst. Und die erste Gruppierung ist, und das sind wahrscheinlich die Mehrzahl von den Christen, wenn ich so in die verschiedenen Gemeinden komme, dann habe ich den Eindruck, oder vor allem auch in Gemeinden höre, dass Prophetie, biblische Prophetie überhaupt nicht mehr ein Thema ist. Man spricht nicht mehr über Endzeit und so weiter. Also die Gemeinschaften, die sich überhaupt nicht mit dem prophetischen Wort auseinandersetzen, weil sie mit der Endzeitprophetie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil es für sie überhaupt nicht wichtig ist. Es gibt natürlich viele Gläubige, die haben sich eine Zeit lang mit Endzeitprophetie beschäftigt und haben dann sehr viele Enttäuschungen erlebt, haben schlechte Erfahrungen gemacht und gesagt, ach, hör mir auf mit dieser Prophetie, das gibt nur Chaos und hör mir auf, ich will davon gar nichts mehr hören. Also ich habe das nicht selten gehört. Solchen Gemeinschaften fehlt natürlich das Licht für die biblische Orientierung. Sie sind wesentlich anfälliger auf religiöse Verführungen in der Endzeit. Mitglieder solcher Gemeinschaften glauben dann plötzlich einem Starprediger, der behauptet, dass wir durch unsere Bemühungen das tausendjährige Reich aufrichten können. Um nur ein Beispiel zu erwähnen, also wenn wir mehr beten, wenn wir uns mehr einsetzen, dann verändern wir die Welt und dann können wir das tausendjährige Reich aufrichten. Und wer ein bisschen eine Ahnung hat von der Offenbarung, der weiß, Jesus richtet das tausendjährige Reich auf, wenn er in großer Macht und Herrlichkeit vom Himmel kommt und nicht, indem wir Menschen hier auf dieser Erde irgendetwas inszenieren. Mitglieder solcher Gemeinschaften stehen auch in der Gefahr, in der großen Gefahr, schläfrig zu werden. Ich denke, die meisten von uns kennen ja das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die haben alle Lampen gehabt und die schlafen alle ein. Und ein Grund dafür, dass sie eingeschlafen sind, ist, dass ihre Lampen nicht angezündet waren. Sie haben also das prophetische Wort nicht entsprechend beachtet, sind eingeschlafen. 5 haben dann noch genug Öl und ich interpretiere das so, dass diese 5 eben noch eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Sie haben zwar das prophetische Wort vernachlässigt, aber weil sie noch eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, können sie mit an Mitternacht zur Hochzeit, währenddem die anderen, die kein Öl hatten, eben nicht mitkommen können. Denen fehlt der Geist, denen fehlt eben diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Die zweite Gruppe besteht aus Geschwistern, die sich sehr intensiv mit dem prophetischen Wort auseinandersetzen. Krampfhaft versuchen sie, viele aktuelle politische Ereignisse mit einer biblischen Prophetie in Verbindung zu bringen. Es kommt zu unzähligen Spekulationen und zu undifferenzierten Auslegungen des prophetischen Wortes. Gleichzeitig versucht man, Geheiminformationen aus Wirtschaft und Politik zu sammeln. Vielfach ist man dann auch offen für diverse Verschwörungstheorien. Einige versuchen, aus kleinsten Details der Bibel Hinweise für das aktuelle Geschehen zu finden, um dann ebenfalls aus weiteren kleinen Details die unmittelbar vor uns liegende Zukunft vorauszusagen. Das ist gefährlich. Informationsblätter wie Topic oder vertrauliche Mitteilungen tragen das ihre dazu bei. In vielen Fällen trifft diese spekulative Prophetie nicht ein, was zu einer weiteren Ablehnung der biblischen Prophetie führt. Durch die spekulative Auslegung der biblischen Prophetie kommt es dann auch zu Vorstellungen und Erwartungen, die falsch sind und zwangsläufig zu Enttäuschungen führen. Als das Volk Israel aus Ägypten zog, dachten wahrscheinlich viele, in 2 oder 3 Monaten können wir in das gelobte Land ziehen. Da können wir in das Land ziehen, wo Milch und Honig fließt, denn Gott hat es ja verheißen. Gott hat aber keine Zeitangabe gemacht. Diese Erwartungen wurden natürlich enttäuscht, weil es dann 40 Jahre dauerte, bis sie einziehen konnten. Also man kann also, ich würde sagen, von Ägypten bis nach Israel kann man zu Fuß gut in 2-3 Monaten, klar, es ist eine große Gesellschaft, aber oder vielleicht braucht man noch ein bisschen weniger. Also es wäre eigentlich kein Problem gewesen. Und ich glaube, viele haben gedacht, so, jetzt geht's los und im halben Jahr bin ich schon im verheißenen Land. Ja, also man hat schon Vorstellungen, wie die Verheißung Gottes eben in Erfüllung ging oder gehen sollte. Als Jesus auf einem Eselsfüllen in Jerusalem einzog, dachten viele, das ist der Messias, der jetzt das Friedensreich aufrichtet. Es war der Messias, aber er kam nicht als herrlicher Friedefürst, sondern als Leidensknecht, wie er in Jesaja 53 und Psalm 22 beschrieben wird. Und diese Prophezeiungen aus Jesaja 53 und Psalm 22, die hat man dann wohlweislich verdrängt. Wir beschäftigen uns viel lieber mit diesem Friedefürsten, der eben hier das Reich aufrichtet und in uns befreit von diesem schweren Leben. Das andere, das wollen wir eigentlich gar nicht hören. Ist ja interessant. Jesus hat 3-mal zu seinen Jüngern gesagt, vielleicht hat er sogar mehrfach gesagt, hat er gesagt, 3-mal, ich werde nach Jerusalem gehen, dort werde ich leiden, sterben und am 3. Tag auferstehen. Und als es dann soweit war, da waren die Jünger völlig am Boden zerstört. Die haben da erlebt, wie er in Jerusalem einzieht. Und dann hat Jesus noch den Petrus gefragt, wie viele Schwerter haben wir? Und Petrus hat gesagt, 2 haben wir. Und Jesus sagt, das genügt. Könnt ihr euch vorstellen, was dann in Petrus vorgeht? Aha. Der Herr fragt, wie viele Schwerter haben wir? Jetzt geht's an den Kampf. Ja, jetzt müssen wir kämpfen. Das waren die Vorstellungen. Ich habe mich schon oft gefragt, warum Jesus gefragt hat, wie viele Schwerter haben wir? Ja. Vielleicht hast du noch eine Antwort. Ja, aber da kann ich den Petrus verstehen. Aha, jetzt will der Herr, dass wir zum Schwert greifen. Jetzt richten wir das Reich Gottes auf. Und dann war der Fokus so stark auf die Aufrichtung des Reiches fixiert, dass man die anderen 3 Prophezeiungen, die vorher da stattgefunden haben, mit Sterben, Tod und Auferstehung, die hat man dann ganz wohlweislich verdrängt. Aber, liebe Geschwister, wir sind nicht besser als die Jünger. Bin ich fest davon überzeugt. Wenn ich wüsste, wie viele ich noch heute verdränge, ohne dass ich es weiß, ja, weil das nicht in mein Konzept hineinpasst. Anderes Beispiel. Petrus hielt am Pfingsten eine Rede und sagte dann in Apostelgeschichte 2, die Verse 16 bis 20, Folgendes. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich an jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Was denken jetzt diese versammelte Menge von dieser Predigt? Vielleicht dachten sie, jetzt kommt das Ende und Gott richtet sein Reich auf. Auch diese Erwartungen wurden enttäuscht. Warum? Weil das, was an Pfingsten geschah, ein Anbruch dessen war, was noch vor dem tausendjährigen Reich geschehen wird. Das ist zumindest meine Auslegung, es mögen andere Brüder es anders sehen. Aber warum war es nur ein Anbruch? Warum war es nur eine Vorerfüllung? Und warum war es nicht die Haupterfüllung? Im Moment sehe ich zwei Gründe. Erstens, hätte das Volk Israel in den Jahren nach Golgatha Jesus als ihren Messias angenommen, der für ihre Sünden gestorben ist, dann hätte Jesus das Friedensreich aufgerichtet, denke ich. Das ist natürlich hypothetisch. Obwohl einige Tausend zum Glauben an Jesus gekommen sind, so hat doch eine Mehrheit des Volkes ihren Messias weiterhin abgelehnt. Also eine Mehrheit des Volkes hat den Leidensknecht, der für sie gestorben ist, abgelehnt. Gott kommt natürlich nicht in Verlegenheit. Gott hat das schon lange gewusst. Und durch die Verstockung Israels kam das Evangelium zu den Nationen und die Zeit der Gläubigen aus den Nationen begann. Und Paulus war sich sicher, sobald die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist, das heißt, wenn alle Gläubigen aus den Nationen vollständig sind und die entrückt werden zum Herrn, dann hört die Verstockung Israels auf und die Vollerfüllung oder eine weitere Erfüllung aus Apostelgeschichte 2,16 läuft dann an. Wurden nach der Pfingstrede des Petrus auch einige Gläubige enttäuscht, weil sie etwas anderes erwarteten, als das, was dann wirklich geschah? Durchaus möglich. Aus diesen Beispielen geht deutlich hervor, alle Prophezeiungen Gottes gehen in Erfüllung, aber meist nicht so, wie wir uns das denken. Und meist nicht dann, wenn wir damit rechnen. Unsere menschlichen Vorstellungen von der Erfüllung der Prophetie, führen zu Enttäuschungen. Diese Enttäuschungen können dazu führen, dass wir nichts mehr von der biblischen Prophetie wissen wollen. Das wiederum führt zur geistlichen Schläfrigkeit. Wie wer sich sehr stark mit spekulativer Prophetie auseinandersetzt, richtet seinen Blick auf eine Erfüllung der Prophetie, die es in der Weise gar nicht geben wird. Er erwartet etwas, das gar nicht kommt. Darum ist das Beachten des prophetischen Wortes und die Wachsamkeit so wichtig. Also einerseits versuchen wir zu beachten alles, was die Bibel über Prophetie sagt, darüber nachzudenken, aber gleichzeitig auch wachsam sein und gleichzeitig eben eine lebendige Beziehung zu unserem himmlischen Vater haben. Das ist ganz entscheidend. Die Hoffnung auf Ereignisse aus der spekulativen Prophetie werden zuschanden werden und gehen nicht in Erfüllung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie lautet eigentlich der richtige Umgang mit Prophetie? Wie gehen wir richtig damit um? Da kann man natürlich verschiedener Meinung sein. Menschen, die in Christus Jesus sind, sollten nicht zu denjenigen gehören, die sich nicht mit der biblischen Prophetie beschäftigen. Und sie sollten sich auch nicht der spekulativen Prophetie hingeben. Der richtige Umgang mit biblischer Prophetie sieht meines Erachtens wie folgt aus. Von den Propheten, in Anführungszeichen, die sich mit biblischer Prophetie auseinandersetzen, sollten wir mehrere zu Wort kommen lassen. So wie auch der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 14, Vers 29, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Verschiedene Auslegungen und Interpretationen regen unser Denken an. soll nie ein Grund für Streitigkeiten sein. Also das ist für mich so was Trauriges, wenn Brüder über biblische Prophetie unterschiedlicher Meinung sind und sie sich anschließend wegen dem in die Haare geraten. Also das finde ich so was Trauriges. Ich finde es bereichernd, wenn ich mit meinem lieben Holger über eine endzeitliche Sache diskutiere und er ist anderer Meinung als ich. Ja.
Daran werde ich dich erinnern.
Ja. Genau, es ist einfach bereichernd, ja. Aber er muss es dann auch akzeptieren, wenn ich nicht gleich denke wie er. Ja, aber bis jetzt haben wir es noch hingekriegt. Hoffentlich bleibt es so. Ja. Also, es gibt kein Bruder, der in allen Teilen die richtige Schau hat. Das gibt's nicht. Und ich erschrecke manchmal, wie es in Kreisen Brüder gibt, die stehen so hoch oben, dass nur diese Meinung gilt. Nur diese und alles andere hat nichts zu sagen. Das ist völlig unnüchtern. Völlig unnüchtern. Jeder hat seine Irrtümer, ich habe auch meine Irrtümer, ich kenne sie zwar nicht, aber ich bin froh, habe ich meine...
Ich sage sie dir immer.
Ja, er sagt sie mir immer wieder mal, ja. Und da ist schon gut, wenn man Brüder hat, die uns korrigieren. Und achten wir darauf, nicht nur auf Bibelstellen zu achten, die in unser prophetisches System hineinpassen, sondern gerade auch auf solche, die unserem System oder unserer Gesamtschau widersprechen. Auch die müssen wir achten. Und wenn das nicht in unser Konzept hineinpassen, dann haben wir irgendwo noch einen Fehler, ja, einen Denkfehler. Und das ist normal. Man kann nicht von heute auf morgen eine gute Gesamtschau haben. Das ist auch wachstümlich. Nur so können wir also langsam ein ausgewogenes Gesamtbild bekommen. Mit unseren Vorstellungen über ein prophetisches Ereignis sollten wir sehr vorsichtig umgehen. Es ist zwar gut, wenn wir uns eine Vorstellung machen, wir können nicht über eine Prophetie nachdenken, ohne uns eine Vorstellung zu machen, das ist mir ganz klar. Wir müssen uns eine Vorstellung machen, aber wir müssen gleichzeitig wissen, diese Vorstellung, die ich jetzt habe, die muss ich mit Vorsicht genießen. Da muss ich vorsichtig sein, es kann auch ein bisschen anders oder ganz anders sein, die Erfüllung dieser Prophetie. Also, dass wir da vorsichtig sind, dass wir im Hinterkopf haben, dass sich diese Prophetie anders erfüllen kann, als wir uns das vorstellen und dass auch zu einem anderen Zeitpunkt in Erfüllung geht, als wir denken. Unseren Vorstellungen über die Prophezeiung Gottes müssen wir misstrauen, aber den Prophezeiungen Gottes müssen wir nie misstrauen. Das zu unterscheiden ist nicht ganz einfach. Noch einmal, unseren Vorstellungen über die Erfüllung der Prophetie müssen wir misstrauen, aber den Prophezeiungen Gottes müssen wir nie misstrauen. Viertens, die Wachsamkeit im Gebet ist fundamental wichtig. Wenn unsere Beziehung zum Herrn lebendig ist, wenn da wirklich eine Lebensbeziehung da ist, dann wird er uns zum richtigen Zeitpunkt die richtige Prophetie groß machen. Glauben wir das? Ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, die sich ganz intensiv mit biblischer Prophetie beschäftigen, jedoch ihre lebendige Beziehung zu Jesus auf Sparflamme halten. Es gibt solche. Die forschen in allen möglichen und die sind vor lauter Forschen, haben sie kaum Zeit zum Beten. Dass solche Leute, die ihre Beziehung zu Jesus auf Sparflamme halten, den richtigen Zeitpunkt vielleicht verpassen, während dem andere, die eine liebevolle Vater-Sohn-Beziehung zu Gott haben und eine herzliche Beziehung zu Jesus Christus, die natürlich auch das ganze Wort studieren, aber vielleicht nicht so viel Zeit in die Prophetie investieren, vor allem in die spekulative Prophetie, dass diese zum richtigen Zeitpunkt wach sein werden. Das ist meine persönliche Meinung. Nun, welcher Zusammenhang existiert zwischen Prophetie und Hoffnung? Gerade in der Endzeit überstürzen sich die Ereignisse. Alles kommt ins Wanken. Nicht nur die politischen und wirtschaftlichen und umweltspezifischen Systeme kommen ins Wanken, sondern auch alle ideologischen, philosophischen und religiösen Systeme werden erschüttert. Dazu gehören auch die Kirchen und wahrscheinlich auch viele freien Gemeinden. Dann gibt es auch die unzähligen theologischen Ansichten und Meinungen, die allesamt relativiert werden. Auch die ersten Gemeinden hatten mit Verunsicherung zu kämpfen, so schreibt Paulus im 2. Thessalonicher 2,2. Dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst. Und das gilt ganz besonders für die Endzeit. Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns und auf uns übertragen, als seien sie vom Herrn. Als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Es gibt so viele Geister, es gibt so viele Worte, Predigten, so viele Zeitungsberichte und so viele Briefe, dass wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Für Menschen, die weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennen, beides gehört zusammen, gibt es keine klare Orientierung. Das heißt, sie sind nicht in der Lage, die Zeit, in der wir leben, in richtiger Weise zu beurteilen und zu erkennen. Paulus sagt ja den Sadduzäern, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Das ist ganz wichtig, dass wir die Schriften kennen. Wir können die Bibel nicht genug kennen. Aber wenn wir denken, wenn ich die Bibel auswendig kenne und wenn ich alles speichere, was da drin steht, dann bin ich absolut geistlich, dann irren wir uns. Wir brauchen auch die Kraft Gottes. Kraft Gottes und Wort, beides. Und manchmal habe ich den Eindruck, es gibt so Kreise, da wird ganz viel Wert auf die Kraft Gottes gelegt, ja, ganz viel Wert, aber das Wort fällt unter den Teppich. Und da gibt es wieder andere Kreise, nur Wort, aber dass dann dieser Glaube auch ganz konkrete Auswirkungen im Leben haben, ja, das fällt dann völlig unter den Teppich. Es kann doch nicht sein, dass Männer in solchen prophetischen Kreisen, die nichts anderes fast tun, als sich in diese prophetischen Themen hineinknien, die da alles machen, gleichzeitig ein Problem mit Pornografie haben im Internet, aber mit niemandem drüber reden können, weil man ist so hochgeistlich, dass das gar nicht zur Sprache kommen kann. Hier wird einfach dann das, was geglaubt wird, nicht umgesetzt. Man füllt seinen Kopf mit unglaublich viel Wissen, aber dann bleiben andere Dinge völlig auf der Strecke. Wir müssen die Kraft Gottes kennenlernen und wir müssen das Wort kennen. Das ist ganz wichtig, beides gehört zusammen. Alle Dogmen und theologischen Ausrichtungen werden in der Endzeit in Frage gestellt. Dies führt auch bei den Gläubigen zu einer großen Verunsicherung. Vieles läuft ganz anders, als dies von den Kanzeln verkündigt wurde. Geistlich gesehen bleibt wahrscheinlich kein Stein mehr auf dem anderen. Vermutlich werden wir auch in vielen Gemeinschaften und Gemeinden immer mehr die Aussage hören, ich weiß nicht mehr, wem ich trauen soll, ich weiß nicht mehr, wer recht hat, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Und so habe ich mir das Leben mit Jesus wirklich nicht vorgestellt. Alle diese Erschütterungen, die jeden Bereich unseres Daseins betreffen, führen dazu, dass viele Erwartungen, falsche Erwartungen, die zwar scheinbar auf biblischer Prophetie begründet sind, aber doch falsche Erwartungen sind, dass diese Erwartungen und Hoffnungen nicht in Erfüllung gehen. Jede außerbiblische Erwartung, mag sie noch so fromm erscheinen, wird nicht in Erfüllung gehen und dadurch zerbrechen. Somit kommt es zu Enttäuschungen, die sehr schmerzhaft sind. Aber eine Enttäuschung hat ja auch immer den Vorteil, dass die Täuschung offenbar geworden ist, dass die Täuschung weg ist und dadurch besser abgeschüttelt werden kann.
Jede Enttäuschung ist das Ende einer
Täuschung. Ja, genau. Aber wie ist es, wenn wir von Gott enttäuscht sind? Nach Palmsonntag waren die Juden von Jesus enttäuscht. Nachdem Lazarus starb, waren die Schwestern von Jesus enttäuscht, weil er zu spät kam. Wenn du doch hier gewesen wärst. Ja, beide Schwestern haben es gesagt. Du hättest doch wirklich rechtzeitig hier sein können. Du bist einfach zu spät gekommen, 4 Tage zu spät. Die Schwestern waren enttäuscht von Jesus. Wenn man enttäuscht ist von Jesus, das kann passieren, wurde hier in diesen Fällen die Hoffnung auf Gott zuschanden? Wurde hier die Erwartung auf Jesus enttäuscht? Bei genauer Betrachtung wurde nur die Erwartung enttäuscht, von der die Menschen dachten, dass sie biblisch sei. In Wahrheit aber waren es menschliche Interpretationen der göttlichen Verheißungen. Menschliche Interpretationen der göttlichen Verheißung. Weil die Juden in Jerusalem nur Verheißungen auf den Friedefürsten beachteten, währenddem sie gleichzeitig die Prophezeiungen auf den Leidensknecht Gottes verdrängten, ebenso auch die Jünger Jesu, kam es zu falschen Erwartungen, obwohl sie scheinbar auf göttliche Zusagen beruhten. Und wenn ich das so vor mir habe, dann wird mir bewusst, Moment mal, Herr, gib mir Gnade, dass ich nicht zu stark mich auf eine Prophetie oder auf ganz bestimmte Prophetien, die in mein System hineinpassen, achte und die anderen irgendwo verdränge, sondern dass ich versuche, alle Prophetien deines Wortes zu beachten und zu versuchen, wie in einem Puzzle richtig einzuordnen. Es ist natürlich klar, am Anfang stimmt es da noch nicht und da noch nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, weil das Puzzle nicht stimmt, schneiden wir hier ein Teil ab und dann passt es, ja. Das kann man theologisch schon machen, aber es ist eben nicht das Richtige. Wenn wir sogenannte biblische Erwartungen haben, die sich dann nicht erfüllen, dann liegt es nicht daran, dass Gott nicht zu seinen Verheißungen stehen würde oder dass er untreu wäre, sondern ganz einfach daran, dass wir noch eine falsche Vorstellung von den Prophezeiungen haben. Wenn wir von Gott enttäuscht sind, dann dürfen wir zuerst einmal dafür danken, dass er uns einen Hinweis auf unser fehlerhaftes und unvollkommenes Denken gab. Das ist ein Hinweis. Eigentlich hätten die Schwestern von Lazarus sagen können, ja, Jesus ist nicht gekommen, als wir dachten, dass er kommt. Er ist jetzt einfach nicht gekommen, aber vielleicht will uns Gott damit etwas sagen. Ein solcher Hinweis kann dann Anlass dafür sein, noch nach anderen Prophezeiungen zu suchen und dann auch zu fragen, wie kam es zu meinen falschen Vorstellungen? Echte biblische Hoffnung und göttliche Erwartungen werden nie zuschanden. Jesus hatte nicht die Erwartung, dem Kreuzestod ausweichen zu können, weil er um seine Berufung aus Jesaja 53 wusste. Er hat die unangenehmen Prophezeiungen in Bezug auf seine Person nicht verdrängt. Aber er hatte die Erwartung, dass er nicht die Verwesung sehen werde. Jesus hatte auch die Erwartung, dass seine Seele nicht im Scheol bleiben würde, sondern dass er nach 3 Tagen auferweckt würde von seinem Vater. Jesus hat alle Prophezeiungen mit einbezogen und deshalb wurde seine Hoffnung auch nicht zuschanden. Hätte er nur auf die Prophezeiung geachtet, ein Friedefürst zu werden und zu Rechten des Vaters Sitz zu nehmen, dann wären seine Hoffnungen spätestens im Garten Gethsemane zunichte geworden. Wenn in den kommenden Jahren alles auseinanderbricht, auch in unseren christlichen Gemeinschaften, dann sollten wir erst recht auf die Verheißungen Gottes schauen und daran festhalten, dass er uns aus dem kommenden Zorn erretten wird. 1. Thessalonicher 1,10. Und ich möchte schließen mit einer eindrücklichen Geschichte aus der Apostelgeschichte. Alles geht verloren, aber alle Seelen werden gerettet. In dieser Geschichte geht zuerst die Ladung des Schiffes verloren, dann schwand ihre Hoffnung. Ist immer kleiner, sie wird immer kleiner und noch kleiner. Sie entledigten sich sogar des Getreides, also der Nahrung, und zu guter Letzt verlieren sie das Schiff das sie durchgetragen hat über das Meer. Apostelgeschichte 27, 18. Da wir aber von dem Sturm heftig umhergetrieben wurden, warfen sie am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord. Und am dritten Tag warfen wir mit eigener Hand das Schiffsgerät hinaus. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren, sie konnten nicht mehr navigieren, und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung dahin. Die wussten ja überhaupt nicht, wo sie waren. War sie irgendwo mitten auf dem Mittelmeer oder waren sie schon an der afrikanischen Küste? Keine Ahnung. Sie wussten nichts. Als der Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet würden. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: Ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen, doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Wir müssen auf eine Insel verschlagen werden. Ich lese noch 43 bis 44. Doch der Hauptmann, der den Paulus retten wollte, verhinderte ihr Vorhaben und befahl, wer schwimmen könne, solle sich zuerst ins Meer werfen, um ans Land zu kommen. Und die übrigen teils auf Brettern, teils auf Schiffstrümmern. Und so geschah es, dass alle ans Land gerettet wurden. Und diese Situation wird sich in der Endzeit wahrscheinlich sinngemäß wiederholen. Man ist gut eingerichtet, hat ein gutes Schiff, das einem durch das Meer führt. Man hat eine gute Kirchenstruktur, man hat eine gute Gemeinde und da ist auch Gemeinschaft und da kommt man voran. Es kommt ein Sturm, verursacht durch einen heftigen Wind. Und im Griechischen ist ja Wind und Geist dasselbe. Das heißt, da kommt ein Geist daher oder mehrere Geister kommen daher und wirbeln alles durcheinander, sodass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Alle Dinge, die scheinbar unsere Zukunft gesichert haben, müssen über Bord geworfen werden. Handelsware, Güter, Versicherungen, muss alles über Bord. Die Hoffnung auf ein Überleben schwindet auf ein Minimum. Und dann kommt die göttliche Zusage, dass alle Seelen gerettet werden. Dann spricht Paulus die Ermahnung an die Matrosen aus, im Schiff zu bleiben, ansonsten würden sie nicht gerettet. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Gemeinschaft verlässt, dann werdet ihr nicht gerettet. Danach sollen alle noch einmal gestärkt werden und essen. In der Endzeit wichtig, dass wir noch das Brot des Lebens essen, sein Wort essen, nochmal. Anschließend geht auch noch das Getreide verloren, die Speise für künftige Tage geht verloren. Also man hat nichts mehr für den nächsten Tag. Man hat nichts mehr. Obwohl alles gegen eine Errettung spricht, weil alles verloren ging, wird die Hoffnung auf die Rettung nicht zuschanden. Auch wenn in unserer Zeit alles auseinanderbricht und wenn wir alles verlieren, was uns teuer und wert war, so dürfen wir die Hoffnung auf unsere Errettung nicht aufgeben. Und diese Hoffnung, diese Erwartung auf unsere Rettung, liebe Geschwister, die wird nicht zu Schanden werden. Als letztes geht das Schiff in Brüche. Alle Organisationen, Institutionen und Kirchengebilde brechen auseinander. Also das, was alles zusammengehalten hat, das die Gemeinschaft zusammengehalten hat, bricht auseinander. Einige können sich aber mit den Trümmern des Schiffes noch ans Land retten. Aber alle Seelen, die in dieser Gemeinschaft waren, wurden gerettet. Verlieren wir nicht die Hoffnung auf unseren Gott, auch wenn alles ganz anders läuft, als wir dachten. Es ist mir wichtig, ich bin fest davon überzeugt, dass alle Verheißungen Gottes in Erfüllung gehen, dass alle Prophezeiungen Gottes auch kommen werden, aber viele kommen anders, als wir es uns gedacht haben. Aber trotzdem bleibt Gott treu, er steht zu seinem Wort. Und ich darf das noch einmal wiederholen, was ich heute gesagt habe, was Paulus sagt in Philipper 1, Vers 6, denn ich bin gewiss, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, dass er es auch vollenden wird. Und mit dieser Gewissheit, mit dieser Sicherheit, mit dieser Erwartung, mit dieser Hoffnung dürfen wir getrost in die Zukunft gehen. Wir dürfen wissen, Gott ist bei uns, er trägt uns durch, auch in diesen Zeiten, wo alles auseinanderbricht. Dann dürfen wir die Nähe Jesu vielleicht noch viel mehr spüren als heute. Dann dürfen wir Jesus von einer ganz neuen Seite erleben, von einer Seite, die wir vielleicht bis jetzt noch nicht so erlebt haben. Also, wenn ich sage, es bricht alles auseinander, dann kann das natürlich in den Zuhörern eine unglaubliche Angst auslösen, eine unglaubliche Furcht. Denk, nein, ich halte das nicht aus, ich brauche mein ruhiges und geruhsames Leben, wo alles noch stimmt, wo ich mein Bankkonto habe und mein Haus und wo ich noch in den Laden gehen kann und einkaufen kann, das brauche ich noch, ich kann doch nicht ohne das leben. Wenn es anders kommt, liebe Geschwister, und wenn das nicht mehr da ist, dann haben wir einen wunderbaren Herrn auf unserer Seite und der trägt uns durch. Wenn wir ihm vertrauen, auch wenn alles verloren geht, wir werden gerettet. Amen.
Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige, du bist der Erste und der Letzte und du wirst mit allem zum Ziel kommen. Du bist das Ja und das Amen und in dir werden sich alle Verheißungen erfüllen. Nicht eine einzige Verheißung deines herrlichen Wortes wird offen bleiben. Herr, und dafür danken wir dir. Wir danken dir dafür, dass du uns den Glauben geschenkt hast, dass wir dir vertrauen dürfen. Wir danken dir für dein Wort, das uns Licht ist in dieser Finsternis, das uns Hoffnung gibt, Herr, die Verheißungen in deinem Wort. Danke, Herr, dass du uns so reich beschenkt hast. Und Herr, wenn wir enttäuscht sind von dir, von Dingen, die wir uns ganz anders vorgestellt haben und auch von Dingen, von denen wir dachten, dass du sie anders machen würdest. Herr, dann lass uns an diesen Abend denken, dass doch jede Enttäuschung immer nur das Ende einer Täuschung ist. Und dass wir dir danken, Herr, wenn du uns aus Täuschungen herausführst, um uns immer tiefer in die Wahrheit hineinzuführen. Herr, halt uns fest, dass wir auch mit unseren Enttäuschungen immer wieder zu dir kommen und uns von dir korrigieren lassen und dass wir das ganz tief begreifen, Herr. Hoffnung von dir wird nie zu Schanden werden. Aber wir, unsere falschen Vorstellungen, die werden zu Schanden, Herr, und die sollen noch zu Schanden werden. Denn hoffen können wir nur auf dich allein. Herr, und dazu segne uns und schenke uns immer mehr, dass wir in diese Klärung des Lebens hineinwachsen und dass wir uns immer mehr reinigen und ausrichten lassen von dir her, dass wir fest sind in den Tagen, die vor uns liegen. Danke, dass wir uns festmachen dürfen an dir. Denn du wirst dein Wort erfüllen. Amen. Amen.